als Schlussvers von dem 11. Kapitel, Vers 39, gibt es eine Art Resümee, wieso sie eben Helden sind. Und dort schreibt der Verfasser vom Hebräerbrief: Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbild für uns hingestellt. Sie haben vertraut und sie haben vor allem auch umgesetzt. Wir haben, wie gesagt, ein Geschenk bekommen, wunderschön gemacht, mit einem guten Knochen sozusagen. Und das ist ein Bild, das ich heute immer wieder brauche. Und zwar, ein Knochen ist immer in Kombination mit einem Hund. Ich bin gestern so in einen, wie hat der geheissen? Keinen Fressnapf oder so. Und habe den grössten Knochen gesucht, zum Verbildlichen. Dass wir sollen an der Verweisung festhalten, was Gott uns auftragt, ist gut. Wir dürfen und wir sollen gehorsam sein. Wir sollen den festheben, wie ein Hund Freude hat am Knochen. Ein Hund, wenn er einen Knochen sieht, der stürzt sich darauf, er vergisst alles rundherum. Bei uns fällt es schwerer, alles rundherum zu vergessen. Aber es ist wie ein Bild davon, wo wir einprägen sollen. Wir sollen die Verheißungen von Gott, die er für uns hat, festheben, wie ein Hund einen Knochen festhebt. Jetzt, ich bin googeln, ich bin eingeben, so gehorsam Bibelstellen, was das auch noch gibt. Und mir ist aber aufgefallen, dass Festheben an dieser Verheißung, dass einfach nur Vertrauen, ist gar nicht mal so leicht, logischerweise. Und vor allem ist mir, aus meinem Empfinden, es hat recht viele Bibelstellen, wo so ein bisschen, manchmal gleich so ein bisschen in den Dingen geht, ja, du musst einfach gehorchen, aber Gott ist wert. Natürlich ist Gott wert, ihm zu gehorchen. Natürlich ist es das Beste, Gott zu gehorchen. Aber es kann zu einem gewissen Druck führen. Es kann zum Druck führen, wenn ich nicht gehorche, ist nicht gut. Wenn ich nicht gehorche, komme ich in eine Sackgasse. Wenn ich nicht gehorche, ist Ende Gelände. Und das stimmt ja eigentlich auch. Aber was löst das? Was macht das mit deinem Herz? Was macht das mit deinen Gedanken? Bin ich erst, wenn ich etwas mache, geliebt von Gott? Bin ich erst, wenn ich gehorsam bin, angenommen von Gott? Ich habe einen von den Versen, den ich sehr stark gefunden habe, der meiner Meinung nach beides zusammenbringt. Das Herz und der Verstand. Hat Jesus gesagt, und zwar, wo Johannes steht, Johannes 14, 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Es geht auch um Gehorsam, aber es betont noch etwas Zweites, etwas ganz Entscheidendes. Es betont Liebe. Ohne die Liebe geht es nicht. Ohne die Liebe ist es dann einfach ein Akt, den man macht. Man ist gehorsam. Man tut es vielleicht erfüllen. Aber wenn die Liebe fehlt, fehlt etwas Entscheidendes. Und man könnte vielleicht sagen, ja gut, das ist fast ein bisschen salopp. Einfach nur Liebe. Was heisst denn das? Wir wollen vier Personen, Protagonisten von der Bibel anschauen und am Schluss vielleicht den Vers nochmal lesen. Und ich hoffe, dass wir den Vers nochmal im neuen Licht aus einer neuen Tiefe herauslesen können. Ich möchte anfangen mit dem Ersten, und das ist der Noah. Der Noah ist gehorsam, obwohl der Preis manchmal auch hoch ist. Ich möchte das gerade lesen. Das steht im Hebräer 7. Genau, nur der Vers 7. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl er von der angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilt den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wer von euch kennt, weil wir heute viel von Film gehabt, wer von euch kennt den Film Even Almighty? Genau, ich habe letztens mit der Steffi geschaut, wo einer von den wenigen kennt hat. Das ist ein Film mit dem Steve Carell, Hollywood-Schauspieler. Und er tut die Geschichte von Noah in die heutige Zeit transportieren. Er ist ein Politiker in Amerika, in Washington. Und er kommt den Auftrag über, eine Arche zu bauen. Und er wehrt sich zuerst mit Händen und Füßen. Irgendwann gibt er auf. Er fängt an, die Arche zu bauen. Und ist ein völliges Gespött von den Leuten. Die können das überhaupt nicht einordnen, weil er wohnt nicht am Meer oder am Fluss, am See oder alles, er fällt jetzt mitten in den Berg irgendwo. Und das hat mir ein ganz gutes Bild gezeigt, wie es nur muss gegangen sein, dass er einfach mitten dort irgendwo ein riesiges Schiff baut. Und wir lesen die Geschichte immer wieder und denken, ja, der Noah, das ist schon noch krass und so. Wenn man mal den Film sieht, denkt man, es ist wirklich krass. Und es ist nicht so, dass du ein paar Tage und nachher bist du durch. Da bist du ja, wenn du mir recht ist, Jahre dran gewesen. Also jahrelang bist du irgendwo durch immer wieder auch Sprüche, Sticheleien, Tuscheleien ausgesetzt. Und natürlich ist die Geschichte von Noah super speziell und auch sehr hervorgehoben. Aber ich habe mir überlegt, wie kann der Link in unseren Alltag passieren? Wann kostet der Glaube uns manchmal einen Preis? Und gemerkt, es ist manchmal gar nicht so weit weg. Wenn plötzlich in einem Geschäft über etwas geredet wird, wenn vielleicht über ein Geschäft über geredet wird, wie langweilig das Bibeln ist, wie langweilig Gottesdienste sein können, wenn wieder ein Skandal ist irgendwo in einer Kirche, oder einfach denke, wie kann man heute, 2019, noch so etwas glauben? Heute muss man doch viel liberaler und viel offener und viel weiter und alles sein. Oder wenn du merkst, dass irgendwie in einem Geschäft schlecht geredet wird und plötzlich sagt man, hey, ich mache da nicht mit. Aus meinem Gewissen kann ich es nicht vereinbaren. Und die meisten werden vielleicht sagen, ja, eigentlich stimmt das schon. Aber vielleicht kommt dann und sagt, du musst das nicht so tun, oder? Also es gibt ganz viele Alltagssituationen, wo man merkt, wo man, wenn wir den Glauben oder wenn wir auch gute Werke hineinbringen, dann sind wir für uns etwas einsetzen. Und auch vielleicht manchmal ein gewisses Lästern unterbrechen. Dass es nicht einfach wie durch Butter geht. Dass man merkt, das kostet einen Preis. Es kostet einen Preis, rauszustehen und zu sagen, mal, ich glaube daran. Oder man merkt, dass man nicht jeden Seich mitmacht, ist vielleicht eher etwas für die Weihnachtsfest oder so. Macht auch nicht jeden Seich mit. Man lacht nicht bei jedem Seich mit. Man trinkt nicht jeden Seich mit. Man geht nicht überall, weiss ich, wo noch weiter. Weil man sich merkt, okay, man stellt sich raus, man exponiert sich. Es ist nicht, dass man eine Arche baut, mit in der Pampa raus. Aber der Effekt ist genau gleich. Man exponiert sich und die Leute denken, ja, okay. Ja, wenn es für dich stimmt, aber ich kann es nur für dich stimmen. Und plötzlich merkt man, es ist ganz ein anderes Ding. Aber es ist noch spannend, dass bei Noah so betont wird, die 8, die gsi sind. Also Noah, seine Frau, seine 3 Söhne und die jeweiligen Frauen. Sie werden betont, weil sie einander hatten. Sie haben einander als Familie und sie haben natürlich Gott auch gehabt, natürlich, der sie ihnen gestärkt hat. Und auch wir, in all diesen Kämpfen, in all diesen kleineren und grösseren Herausforderungen, wir haben einander und wir haben einander als eine Berufung, als eine Familie und nur schon auch als eine Kirche. Dass wir füreinander einstehen, dass wir einander stärken, dass wir füreinander beten, dass wir manchmal einander auch klagen können, dass wir wirklich den Unterschied machen können, dass wir gehorsam sein können, auch wenn der Preis manchmal hoch ist. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Last ist halbe Last. Für das wollen wir einstehen, das wollen wir leben und auch nicht nur predigen, sondern wirklich, das soll auch in den Alltag durchgehen. Eine zweite grosse Person, die ist der Abraham. Er ist gehorsam, was ein Mensch oder oftmals aus seiner Komfortzone rausgezogen hat. Ich möchte das auch wieder weiterlesen, das ist Vers 8 und Vers 9. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter als ein Gast in einem fremden Land war. Der Abraham hatte krasse Knochen ergriffen, die Gott ihm gegeben hat. Als fremder Mann, also als Mann, als Familie, in ein fremdes Land gehen und sagen, du wirst dort ein Stammvater sein. Und ich kann mir vorstellen, dass der Abraham zuerst gedacht hat, okay, Gott, jetzt wirklich. Aber er ist gegangen. Er hat gehorcht und er ist umgesetzt. Er hat umgesetzt. Und Abraham allgemein ist eine Figur, die bewundernswert ist. Eine Figur, die man nicht nur eine ganze Predigt füllen könnte, sondern eine ganze Serie. Und wir werden es machen. Wir werden nächstes Frühling eine Serie über Abraham machen. Genau, freue mich jetzt schon drauf. Aber jetzt, wie gesagt, haben wir noch ein paar Minuten für ihn. Und wir kennen die Situation. Der Abraham wird sie dem im anderen Land, wo er vorher war, er wird sich dort gemütlich eingerichtet haben. Und plötzlich kommt der Ruf, geh aus dem raus. Geh in ein fremdes Land. Und es ist nicht so wie heute, wo man dann einfach schnell einen Flüger steigt und sagt, okay, ich tue schnell die Wohnung künden und die Sachen künden. Also nicht, dass es einfach ist, aber es ist sicher einfacher als damals. Es war eine riesige Organisation für Abraham, mit seiner Frau und ich weiß nicht, ob er noch Bedienstete hatte, ein Tier und alles, so viel es mir recht ist, ein riesen logistischer Aufwand, nur schon das Reisen damals, wo schon ein riesen Aufwand in sich war, das machst du nicht einfach schnell, okay, wieso nicht, wenn man schon eine Luftveränderung. Das haben wir schon mal ein anderes Klima. Mal etwas anderes gesehen. Da hat Abraham nichts diesen Weg gehabt. Ich bin überzogen. Aber Gott hat gesagt, Abraham, geh dort her. Du wirst Stammvater sein dort. Er hat den Knochen gesehen oder dann ergriffen. Und ich weiss aus eigener Erfahrung, wie schnell man sich immer das auch einnistet, wo man gemerkt hat, hey, da ist jetzt gut, einen Schritt zu machen. Und auch da ist immer eine Frage vom Mass. Es ist gut, dass man gewisse Sachen einnistet, weil nur Veränderungen, das führt auch zu nichts. Aber man merkt, hey, da ist ein Punkt dran. Wenn man ehrlich ist, wenn man in sich kehrt und merkt, hey, in diesem Punkt ist eine Veränderung gut. In diesem Punkt ist nach neuem Ausrichten gut. In dem ist es gut, mal vielleicht die Bibelstelle aus einer anderen Sichtweise anschauen, als immer nur so, wie man es denkt und gelesen hat. Und ein ganz praktisches Beispiel dafür ist etwas, das nächsten Monat auf uns wartet. Und zwar werden wir ja zügeln. Genau, wir werden auf die Brunnen ziehen. Und für mich ist es nicht ganz leicht, weil ich jetzt 12 Jahre in einer mega herzigen Wohnung gewohnt habe. Das war meine erste Wohnung, wo ich dann nach dem Studium wieder ausgezogen bin von zu Hause. Es war die Wohnung, wo Steffi dann vor 3 Jahren nach der Hochzeit reingezogen ist. Ich habe gerade meine Familie unmittelbar nahe, meine Trauzeugen, sonst viele Leute rundherum. Und es ist gleich ein Nest geworden, logischerweise, nach so vielen Jahren sowieso. Man geht in etwas Neues. Und natürlich freue ich mich auch mega drauf und kenne ich auch hier in der Region sehr viele Leute und macht es absolut Sinn. Nicht auf meine Frau, die in der Schweiz arbeitet, sondern auf mich, die hier arbeiten. Wie gesagt, ich kenne mega viele Leute und freue mich auch sehr drauf. Aber es ist immer auch ein Nehmen und ein Loslassen. Es ist immer beides. Es ist nie ein Selbstläufer. Vor allem jemand, ich bin gleich noch einer, der dann gern, ich bin mega ungern zügeln. Ich weiss nicht, wir sind als Kind recht viel zügelt. Vielleicht hat das dann so ein bisschen das andere bewirkt, aber es ist für mich wirklich kein Selbstläufer. Aber es ist gut. Es ist gut. Wir freuen uns drauf. Auch wenn man manchmal denkt, ja, so ein Nest wäre schon noch schön, oder? Aber es tut gut. Weil Gott weiss, was dran ist. Gott sieht es. Gott weiss es. Und was mir am Abraham besonders gefällt ist, oder nein, nicht am Abraham, aber der Bibel selber, ich habe das auch schon betont. Aber ich betone das gerne mehr als einmal. Der Abraham, so ein grosses Vorbild, macht einen riesen Schritt, beweist durch das einen riesen Gehorsam. Ich habe in der Präsentation ein Bild davon, dass er sogar bereit gewesen wäre, seinen Sohn zu opfern. Ein riesen Gehorsam, ein riesen Vorbild im Bereich des Gehorsams. Auch er ist einer, der nicht fehlerfrei ist. Auch er ist einer, er hat nur schon als Beispiel, wo er mit seiner Frau ins Land gezogen ist, hat der König gefallen ihr gehabt und er hat nicht den Mut gehabt zu sagen, hey, das ist meine Frau, das gehört mir, kannst alle anderen Frauen in dem Land haben, aber die jetzt nicht, oder? Er hat Angst gehabt, gesagt, ja, das ist meine Schwester. Und hat das dann mehr zurückgeholt und hat das machen lassen. Zum Gott ist das dann, hat Gott das so gesteuert, dass da nicht mehr passiert ist. Aber was mir aufzeigt daran ist, dass Abraham so ein Vorbild, auch er hat Schwächen, auch er hat Sachen verbockt und dennoch ist er ein absoluter Glaubensheld. Und das Coole an der Bibel ist, by the way, ist, dass die Bibel das nicht verschwiegt. Die Bibel sagt, Abraham, das ist jetzt so ein guter Ding, dass er die Geschichte mit den Lügen, das muss nicht reinkommen. Das ist jetzt okay. Schon nicht so cool, aber muss es nicht so betonen, oder? Nein, die Bibel beschreibt es. Die Bibel beschreibt das Gute, die Bibel beschreibt auch die Niederlagen. Die Bibel beschreibt auch Zweifel, beschreibt auch Fehler. Und dennoch sind es Glaubenshelden, ist ein Abraham ein Glaubensheld. Und das beeindruckt mich und das nimmt auf uns einen Druck, sagen, hey, ich muss jetzt alles gar können. Gott hat ein Ja zu dir und mir mit all unseren Fehlern und mit all unseren Stärken. Und dass die Bibel es nicht verschwiegt, ist immer etwas, wenn ich sage, hey, look, ich kenne kein authentisches Buch als Bibel. Es tut alle Siege aufzählen, es tut alle Niederlagen aufzählen. Das ist bisweilen nicht bei allem so. Der dritte Punkt ist weniger eine Person, sondern ein ganzes Volk. Und zwar ist es das Volk Israel. Und zwar bei ihnen, sie sind gehorsam, trotz Zweifel. Vers 30. Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten. Denn auf Gottes Befehl hin waren sie 7 Tage lang um die Stadt gezogen. Wer das Alte Testament ein bisschen kennt, weiss, wie oft das Volk Israel, gerade in der Wüste, in den 40 Jahren der Wüste, wo sie umgezogen sind, wie oft sie zweifelt haben. Wie oft sie rebelliert haben. Wie oft sie teilweise auch aus Gold ganze Kälber gegossen haben, das angebetet haben, nur weil Mose schnell weg war. Also da gibt es eine riesige Liste, die aufzeigt, wie sehr das Volk Israel trotz aller Verheißung immer wieder zweifelt hat. Immer wieder rebelliert hat. Aber auch sie werden als Glaubenshelden dargestellt. Sie haben da umgesetzt, sie sind da gehorsam gewesen. Und das zeigt mir etwas auf. Und ich habe gestern ein Buch gelesen über Psalmen und herausgefunden, also gelesen, dass es mehr Klagepsalmen gibt als Lobpsalmen. Wir wissen selber aus eigener schmerzlicher Erfahrung, dass das Leben nicht eine Anreihung von Siegen ist, sondern immer wieder Niederlagen, dass immer wieder Kämpfe, Herausforderungen, Tränen, Schicksalsschläge und Sachen zusammenkommen. Und ich liebe das. Ich liebe das in der Bibel, ich liebe das in den Psalmen, wie die Leute, wie die Protagonisten ehrlich erzählen, teilweise vielleicht sogar schimpfen, brüllen, klagen und das einfach Gott anlegen. Und ich weiss, wie schnell mal ein Zweifel ein Tabuthema ist. Ich habe eine Masterarbeit oder was geschrieben, über Zweifel im pastoralen Rahmen. Wie schnell das immer noch ein Tabuthema ist und dachte, das sollte doch einfach nicht. Und nicht nur bei den Pastoren, sondern allgemein bei Menschen, bei Christen. Aber wenn man die Bibel schaut, gibt es jetzt eine andere Sprache. Der Punkt ist einfach, dass sie Zweifel nicht einfach die ewige Mauer umdrehen, sondern dass sie vor Gott kommen. Dass sie voreinander kommen. Und dann haben die Rahmen, dann sollen sie einen Rahmen haben, weil es zu unserem Leben passt. Weil es ja keinen Sinn macht, dass man Kämpfe hat, Herausforderungen hat. Und man lacht einfach und sagt, ja Gott wird das schon lösen. Ja, natürlich wird es Gott lösen. Aber dennoch kann man den Schmerz und soll man den Schmerz auch sichtbar machen. Vor Gott und auch voreinander. Und das hat das Volk Israel gemacht. Und das Coole ist, dass Gott den Zeiger immer wieder auf Null stellt. Was immer wir auch gehabt haben, was immer wir für Zweifel haben, was immer auch gewesen ist, Gott hat am Volk Israel den Zeiger auf Null gestellt. Sie sind dort, wo sie darauf angekommen sind, bei Jericho sind sie gehorsam gewesen und es hat ihnen den Sieg gebracht. Es hat sie in die Heldenliste reingebracht. Was immer auch ist, Gott stellt die Uhr wieder auf Null. Was für Zweifel du auch gehabt hast, bring es vor Gott, bring es vor Freunden, bring es in die Gemeinde rein. Ich habe, wo ich eben die Arbeit über Zweifel geschrieben habe, genau, ist natürlich ein recht dominantes Thema, kann manchmal auch zu viel werden. Und einmal habe ich eine TÜV-Tour gemacht, ein paar Tage weg gewesen, und mit all diesen Zweifeln, die ich hatte, das Studium ist bald fertig, wieder als Pastor arbeiten, genüge ich, lange das und, wieder mitgenommen. Und obwohl ich innerlich ein Ja hatte und auch Freude hatte, wieder zu arbeiten, die Zweifel, die fiesen, feinen Zweifel manchmal kommen. Und einmal mitgenommen, eben die Tage, wo ich nachher war, und es hat so gut, einfach das mit Gott eins zu eins vertiefen. Eins zu eins vertiefen und auch zu sagen, hey Gott, ich kann das mit einem neu anlegen. Das heisst nicht, dass Zweifel kommen. Zweifel werden immer wieder kommen. Vor jedem schwierigen Gespräch kommt es wieder. Vor jeder Predigt, wo du nicht gerade im Flow reinkommst, kommt es wieder. Das gehört dazu. Aber dass du Zeit hast, dass du eine Auszeit kannst nehmen. Vielleicht geht es gerade im Sommer an, wo du wirklich Zeit hast, einfach mit Gott Zeit wirklich zu verplempern auf eine gute Art und Weise. Weil Gott haltet unsere Zweifel aus. Definitiv. Der letzte Punkt, die letzte Person ist Rahab. Gehorsam trotz unserer Vorgeschichte. Vers 31. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vom Unglück bewahrt blieb, dass Gott über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen. Sie aber hatte die Kundschaft der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Ich kann unbedingt mit Rahab beenden, weil eben so ein Noah, ein Abraham und das Volk Israels, das erlöste Volk in dem Sinn, das gesonderte Volk, okay, das können wir einordnen, das ist gerade so Held, oder? Abraham Held, Noah Held. Aber Rahab, eine Prostituierte, Rahab ist in der Hierarchie so ziemlich zunderst gewesen. Als Prostituierte ist mir so ziemlich zunderst gewesen. damals sowieso, für die Juden so, auch. Wenn es mir recht ist, ist sogar Todesstrafe drauf gestanden. Also da haben sie etwas gemacht, wo zu unterstunden ist. Aber sie ist eine Glaubensheldin. Sie ist eine Glaubensheldin. Und mich hat das beeindruckt, dass es so betont wird, dass es fast so betont. Und natürlich, sie hat sich exponiert. Sie hat die aufgenommen. Wenn das aufgelogen wäre, wäre ihr Kopf gefallen, hätte sie müssen sterben. Sie hat extrem viel Mut bewiesen. Aber es ist nicht mal unbedingt der Hauptpunkt. Sondern was mich beeindruckt hat, ist, die Forschung von Rahab wird relativ deftig gewesen. Der Job, den sie hatte, war heftig gewesen. Aber wie ich vorher gesagt habe, Gott stellt den Zeiger auf Null. Und klar wissen wir nicht ganz, ob Rahab dann nicht mehr weiter geschafft hat wie vom ursprünglichen Job. Wir wissen es nicht, das ist Spekulation. Aber die Vorgeschichte ist unentscheidend. Und ich weiss, wie leicht das gesagt wird. Ich weiss, wie leicht das predigt wird. Und ich weiss, wie leicht da genickt wird, wenn man es hört. Weil wir sind so geprägt von unserer Geschichte. Wir sind so geprägt von unserer Vergangenheit, von unserer Erziehung, von da, wo unser Leben durchgegangen ist. Aber wenn Gott den Zeiger auf Null stellt, dann soll man das annehmen. Dann soll man das ernst nehmen. Und dann ist egal, dass man vor 30 Jahren oder x Jahren vielleicht als Prostituierte gearbeitet hat. Sie war da gehorsam gewesen. Sie hat sich da exponiert. Sie hat da den Knochen ergriffen, wo Gott ihr angelegt hat. Und sie ist gerechtfertigt worden durch das. Was war, ist egal. Was noch kommt, ist auch egal. Solange man sich an dem Gott festhält und mir sagt, Gott, da bin ich. Ich habe es wieder verkackt. Ich habe es wieder verbockt. Ich bin nicht mehr weitergekommen. Aber Gott ist für dich. Er vertreibt deine Vorgeschichte. Und er vertreibt das, was kommen wird. Die Frage ist, ob du dir vergibst. Die Frage ist, ob ich mir vergebe. Ohne Rahab hat es kein Happy End gegeben für Jericho. Sie war matchentscheidend. Also sie ist in der Liste drin. Und ich möchte zum Abschluss das Ganze wie vergleichen mit dem Bild von der Ehe. In der Ehe sollte man gehorchen. Das ist gut, wenn man gehorcht, wenn man aufeinander hört und umsetzt, wenn jemand etwas sagt. Aber es ist matchentscheidend, ob ich gehorche, einfach nur damit es gemacht ist, dass meine Frau glücklich ist, oder ob ich gehorche, weil ich sie liebe. Das ist ein riesiger Unterschied. Liebe und Gehorsam ist so eng zusammen. Weil wenn ich weiss, dass etwas gut für mich ist, dann mache ich das für meine Frau. Dann setze ich das um. Auch wenn es mir einen Preis kostet. Auch wenn es mir dann auch vielleicht nicht gerade motiviert bin, etwas wegzurühren oder etwas holen, etwas einkaufen, was auch immer. Es sind manchmal ganz kleine Sachen, oder? Macht man es einfach nur, damit man es abgehäkelt hat, dass man den Wunsch hat können erfüllen. Oder macht man es, wenn man der Frau zeigen will, hey, ich liebe dich. Und mit dieser Tat auch zeigen will, dass es liebt. Ich glaube, das andere schließt das andere nicht aus. Wir lieben Gott. Und indem wir gehorsam sind, indem wir den Knochen ergreifen, können wir das zeigen. Aber es ist nicht einfach ein Abhäkeln und sagen, Gott, jetzt habe ich das und das gemacht. Ich weiss, wie schnell man das reinrutschen kann. Dass man nur schon etwas gut, wie zum Beispiel eine stille Zeit am Morgen, einfach macht, damit man es gemacht hat. Dass man vielleicht auch sein christliches Gewissen kann beruhigen kann. Nein, ich will eine stille Zeit machen, weil ich etwas von Gott lernen will. Weil ich etwas, eine neue Seite von Gott kennenlernen will. Weil ich merke, dass mir gut tut, mich anschaut mit x Zeitungsberichten, mich vom Wort Gott berieseln lassen. Ich möchte es machen, weil ich es liebe. Weil ich die Bibel liebe, weil ich die Zeit nicht liebe. Ich möchte nicht beten, dass ich kann sagen, ich kann beten, das passt, das sollte man beten, oder? Sondern ich möchte beten, weil ich merke, dass es mir gut tut, weil Gott sich so viel überlegt hat. Und wenn Gott einen Knochen anlegt, dann können wir davon ausgehen, er macht Sinn dort, wo er ist. Wir sollen ihn ergreifen. Wir sollen ihn nicht ergreifen als Pflichterfüllung, sondern wir Gott lieben. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Auch bei schwierigen Sachen. Auch bei Sachen, wo man merkt, ich muss aus der Komfortzone raus. Oder ich muss mich exponieren, was mir wehtut, wo ich merke, der Glaube macht, kostet einen Preis. Es ist etwas, was mir wird gut tun. Es ist etwas, wo ich Unterstützung kann von Gott selber oder auch im Umfeld natürlich. Gehorsam. Wir haben so viele Helden gehabt, die gehorsam waren, aber vor allem haben sie Gott geliebt von ganzem Herzen. Immer wieder. Sie haben immer wieder triumphiert, sie haben immer wieder auch gescheitert, aber sie sind wieder aufgestanden, weil sie Gott geliebt haben. Und für das möchte ich zum Abschluss gerne noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken für die Aufzählung der Heldenliste. Das ist so eine starke Liste, noch so viel mehr Leute als die vier, die ich jetzt hier vorgeholt habe. Aber mich hat beeindruckt, dass nicht in erster Linie irgendwie gewisse Charaktereigenschaften erwähnt worden sind, wobei die braucht es natürlich auch, sondern dass sie dir vertraut haben. Und ich glaube, man kann es ganz einfach abbrechen, dass man nur jemandem vertraut, wo man liebt. Gerade Vertrauen ist so ein enges Wort und so ein grosses Wort. Man vertraut etwas, wo man liebt. Und Vater, ich bitte dich, dass, wenn Gehorsam ist der Schlüssel und dass wir die Tiefe vom Gehorsam begreifen, dass wir begreifen, dass Gehorsam nicht nur ist, dass es ein Abhäkeln ist und dann ist gut, sondern dass wir merken, das ist etwas Gutes, was Gott uns anlegt. Und dass wir diese Verheißung, dass wir diesen Auftrag vielleicht haben, den Gott uns anlegt, den Knochen anlegt, dass wir den ergreift, wie ein Hund mit Freude. Und dass man rundum fast ein bisschen Sachen vergisst, wenn man so Freude hat daran. Wenn man so Freude hat daran, Gott anzubeten, Gott zu suchen, in der Bibel zu lesen, zu beten, für die Leute etwas zu machen, unterwegs zu sein oder sonst einen guten Tag zu machen. Aber dass es nicht darum geht, dass es einfach gemacht ist, sondern dass es gemacht ist, weil wir dich lieben. Und weil die Liebe uns frei macht. Weil die Liebe uns Licht macht. Weil die Liebe uns eine tiefe innere Ruhe und Frieden gibt in all dieser Unruhe. Und einfach auch gut zu wissen, himmlischer Vater, dass du unsere Unruhe vertreibst. Dass du unsere Zweifel vertreibst. Dass du unsere Niederlagen vertreibst. Und dass du unsere Vorgeschichte vertreibst. Wo vielleicht der ein oder andere schlucken kann und sagen, okay, du hast jetzt schon eine Geschichte für sich. Du hast das im Griff. Du hast immer das Ja dafür, weil du den Zeiger auf Null stellst. Wir können jeden Tag wieder neu sagen, Gott, da bin ich. Ich möchte brechen mit dem, was war. Ich möchte brechen mit dem, was mich bisher geprägt hat. Ich möchte neu mit dir durchstarten. Und ich bitte dich nicht nur in der Beziehung im 1:1, sondern ich bitte dich auch, dass wir als Kirche auch dürfen der Kirche sein, wo die Leute vertreibt werden, wo die Leute die Schwächen offenbar machen und wo wirklich geholfen werden dürfen. Weil was nützt, wenn man eine schöne Predigt und schöne Lieder singt und am Sonntag nachher geht man heim, ist in seinem Zeug rein. Ich bitte das, einfach, dass da einfach uns als Kirche auch durch Stärken, Ermutigen und Herausfordern, dass wir das, was wir predigen, auch umsetzen und leben dürfen. Danke, dass du jeden einzelnen Segen tust, der heute da ist, in seinen Freuden und in seinen Herausforderungen. Und dass er vielleicht auch gerade in dieser Sommerzeit einfach dir näher sein darf. Dich darf eine neue Tiefe verleben und dass es einfach helfen darf in all diesen Zweifeln, in all diesen Kämpfen, in all diesen Freuden. Amen. Wir haben jetzt nochmal einen zweiten Lobpreisblock haben.